DW Menschen und Märkte.
Bleiben oder gehen? Frankreich setzt auf eine neue Partei und weiterhin auf die EU. Anders Großbritannien. Ab heute verhandeln die Briten den Brexit. Böses Erwachen. Die britischen Landwirte werden den Brexit wohl schmerzlich zu spüren bekommen. Keine strahlende Zukunft. Als zweites asiatisches Land verabschiedet sich Südkorea von seinen Atomkraftwerken. Und viel Geld für Chips. Autozulieferer Bosch plant die größte Einzelinvestition seiner 130-jährigen Firmengeschichte. Das sind die Themen heute in unserem Podcast. Mein Name ist Insa Wrede. Der neue französische Präsident Emmanuel Macron kann auf eine absolute Mehrheit im Parlament bauen. Seine junge Partei, La République en Marche, hat zwar nicht so viele Sitze gewonnen wie erwartet, dennoch scheint der parlamentarische Weg für Reformen in Frankreich jetzt frei zu sein. Großbritannien dagegen drohen verlorene Jahre mit den jetzt beginnenden Brexit-Verhandlungen. Worüber verhandelt wird, wie und mit welchen Zielen, das erscheint offen und droht das Land zu lähmen. Mischa Erhardt über Europa zwischen Stillstand und Aufbruch.
Wenn wir uns ein Jahr zurückversetzen, hängen düstere Wolken über Europa. Das Brexit-Referendum steht bevor. Und etwas weiter weg, doch am Horizont sichtbar, Wahlen in Österreich, den Niederlanden und Frankreich. Angesichts erstarkter rechtsextremer Parteien trieben diese Aussichten, nicht nur Finanzakteuren, Sorgenfalten auf die Stirn. Mittlerweile haben sich viele dieser Wolken erfreulicherweise verzogen. Nach der zweiten Runde der Parlamentswahlen in Frankreich und dem Sieg der Partei des Präsidenten Emmanuel Macron atmen Anleger erleichtert auf und treiben die Kurse. Doch auch die heute beginnenden Brexit-Verhandlungen haben mittlerweile einiges an Schrecken verloren.
Europa bleibt erhalten,
sagt Finanzmarktexperte Stefan Riese.
Ich halte das für viel wahrscheinlicher als noch zum Zeitpunkt der Abstimmung für den Brexit. Die letzten Wahlen haben das klar hervorgebracht und das ist sehr, sehr positiv.
Die meisten Beobachter rechnen zwar mit schwierigen Verhandlungen über den Brexit, also den Ausstieg Großbritanniens aus der Europäischen Union. Viele Finanzmarktakteure gehen aber davon aus, dass die Regierung in London die geplante harte Linie nicht durchhalten kann. Denn die Regierung von Theresa May, vor allem aber sie selbst, ist angeschlagen. Stefan Riese.
Die ist ja nun von vielen Seiten unter Druck. Erstens macht sie Neuwahlen, die für sie zu großen Verlusten führen und nicht zu den geplanten Gewinnen. Dann die Terroranschläge und es kommt heraus, sie ist mitverantwortlich dafür, dass unglaublich viele Polizisten abgebaut worden sind. Und nun ist es wohl auch noch so, dass es 2009 einen Brand gab und die Feuerwehr empfohlen hat, die Brandschutzvorschriften zu verändern und die konservative Regierung es versäumt hat, diese Dinge umzusetzen, auch wiederum um Geld zu sparen. Die ist extrem geschwächt, deswegen halte ich beim Brexit alles für möglich, auch ein Exit vom Brexit.
Und das würde Europa natürlich stärken. Mit Blick auf Frankreich atmen Anleger, wie gesagt, ebenfalls auf. Allerdings muss Macron nun zeigen, was er von seinen politischen Vorstellungen in seinem Land wird durchsetzen können. Die Mehrheit im Parlament hat er. Aber hat er auch die Mehrheit der Bevölkerung für die geplanten Reformen hinter sich? Robert Halver, Aktienstratege der Baader Bank.
Frankreich und Reformen, naja, das ist so, als würde man in einem Feinschmecker-Restaurant in Frankreich Pommes rot-weiß servieren. Ich bin der festen Überzeugung, wenn er an die Reformen, die massiv werden müssen, rangeht, dann gibt es einen heißen Herbst in Frankreich. Da werden die Gewerkschaften streiken, bis es nicht mehr geht. Auch ein junger Mann wie Macron, noch keine 40 Jahre alt, will er wiedergewählt werden. Ich glaube nicht, dass er Interesse daran hat, dass er mit dieser großen Mehrheit dann scheitert. Nein, seine Lösung wird sein, die europäische Karte zu spielen, das heißt weniger Stabilität und mehr Schulden.
Diese Themen könnten uns also in den kommenden Monaten dann begleiten. Jetzt gilt aber erst einmal Aufatmen an den Finanzmärkten. In Paris, London und Frankfurt steigen die Aktienkurse. Und der DAX? Der ist sogar wieder in Reichweite seines bisherigen Rekordes geklettert.
Ein Beitrag von Mischa Erhardt. Für die britische Agrarministerin Andrea Leadsom ist der Brexit eine große Chance. Sie möchte die EU-Agrarpolitik durch ein auf Großbritannien zugeschnittenes System ersetzen. Wie viele Briten hatten auch die Landwirte beklagt, dass zu viel Geld nach Brüssel fließe, dass zu viele Migranten nach Großbritannien kommen und dass zu viele Regularien der EU die eigene Wirtschaft behinderten. Nun ist absehbar, dass in ein paar Jahren kein Geld mehr nach Brüssel fließt, aber es kommt auch keines mehr aus Brüssel. Und bislang benötigte Arbeitskräfte könnten ebenfalls wegbleiben. Das werden unter anderem die Landwirte empfindlich zu spüren bekommen, sagt Karin Bentsch.
Vor allem auf dem Land in Großbritannien stimmten viele für den Brexit, denn sie hatten europäische Regelungen und Gesetze satt. Aber mit dem Ausstieg aus der EU fallen auch die europäischen Agrarsubventionen weg. Britische Bauern bekommen pro Jahr fast 4 Milliarden Euro an EU-Beihilfen. Das bedeutet, etwa die Hälfte ihres Einkommens stammt aus Brüssel. Die britische Regierung hat angekündigt, diese Subventionen in Zukunft zu übernehmen, allerdings nur bis 2020.
I warned the farmers in each of the regions on two visits to each of the regions before the referendum.
Ich habe die Bauern gewarnt, sagt Phil Hogan. Der großgewachsene Ire mit Glatze und Brille ist in der EU-Kommission für Landwirtschaft zuständig. Ich habe ihnen gesagt, dass ich auch nach 2020 Geld garantieren kann.
I could guarantee the money post 2020. I asked them to consider if the British government could actually promise the same.
Von der britischen Regierung gibt es bislang keine Aussagen darüber, ob die Zahlungen in Zukunft genauso hoch sein werden wie die der EU, kritisiert Hogan.
Nobody has explained what it will be, how it will be implemented, if the financial contribution is going to be the same as the European Union.
Viele britische Landwirte, die Gerste oder Kartoffeln anbauen, Milchkühe oder Schweine halten, werden ohne europäische Beihilfen möglicherweise nicht überleben können. Hinzu kommt noch ein anderes Problem. Die britische Regierung will mit dem Brexit die Zuwanderung von europäischen Arbeitnehmern nach Großbritannien massiv begrenzen. Doch auf britischen Feldern bücken sich vor allem Arbeiter aus Polen, Bulgarien oder Rumänien. Viele Bauern machen sich schon jetzt Sorgen, wer die Niedriglohnarbeit in Zukunft erledigen soll. Die britische Regierung muss jetzt ehrlich sein zu den Landwirten, fordert EU-Agrarkommissar Hogan.
So, it's a matter for the British government to be honest with the farmers.
Die Regierung in London muss den Bauern sagen, wie ihre Landwirtschaftspolitik aussehen wird und wie sie finanziert werden soll, fordert der Ire.
And tell them what is going to be their agricultural policy and how it's going to be financed.
Für die britischen Bauern könnte der Brexit zu einem Albtraum werden. EU-Agrarkommissar Phil Hogan setzt darauf, dass Großbritannien im europäischen Binnenmarkt bleiben wird. Für die Landwirte ist das alles sehr bedauerlich, sagt Hogan. Ist sich aber sicher, ihre Brexit-Fehlentscheidung wird sich rächen.
Unfortunately for the British farmers, the chickens have come home to roost.
Britische Bauern müssen künftig ohne EU-Subventionen auskommen. Das war Karin Bensch aus Brüssel. Die Atomkatastrophe in Fukushima hat viele Länder wachgerüttelt. Zwar setzt Japan selber weiterhin auf Atomkraft und schaltet nach und nach die Atomkraftwerke wieder ans Netz, in anderen Ländern bewirkte der Unfall aber ein Umdenken. So verabschiedete sich Deutschland und seit kurzem auch die Schweiz von der Atomenergie. In Asien ging Taiwan voran und nun folgt Südkorea. Dort hat gerade die Regierung gewechselt, hat, kaum im Amt, den Ausstieg beschlossen und auch gleich erste Schritte eingeleitet. Jürgen Hanefeld.
Das Startsignal kam um Mitternacht. Da schaltete Südkorea den ältesten seiner Atommeiler ab. Der Reaktor war 40 Jahre lang am Netz gewesen. Präsident Moon Jae-in versprach am Morgen, alle Pläne für künftige Kernkraftwerke einzustampfen. Die 24 laufenden AKW würden so bald wie möglich stillgelegt, spätestens wenn sie ihren ursprünglich geplanten Lebenszyklus erreicht hätten. Verlängerungen werde es nicht geben, betonte der neue Präsident. Im vergangenen Jahr betrug der Anteil der Kernkraft am Gesamtverbrauch Südkoreas knapp 22%. Die 11. größte Volkswirtschaft der Welt folgt damit dem deutschen Beispiel. Mit Blick auf die Katastrophe im japanischen Fukushima, sagte Präsident Moon, der Unfall habe bewiesen, dass Atomreaktoren weder sicher seien noch wirtschaftlich oder umweltfreundlich. Zitat, wir werden unsere atomkraftzentrierte Energiepolitik beenden und uns auf eine nuklearfreie Ära zubewegen. Südkorea ist damit das zweite Land Ostasiens, das sich von der Atomkraft verabschiedet. Taiwan hatte bereits Anfang des Jahres verkündet, bis 2025 alle AKW abzuschalten.
Jürgen Hanefeld über Südkoreas ersten Schritt in eine atomkraftfreie Zukunft. Der Technologiekonzern Bosch will eine Chipfabrik bauen, um die steigende Nachfrage der Autoindustrie nach Halbleitern und Sensoren zu befriedigen. Bei der Suche nach einem Standort hat sich die Stadt Dresden gegen internationale Wettbewerber behaupten können. So war dann auch der sächsische Ministerpräsident Stanislaw Tillich dabei, als Bosch heute seine Pläne im Bundeswirtschaftsministerium vorstellte. Theo Gers berichtet von dem Ereignis.
Uns ist ein Riesen-Coup gelungen. Stanislav Tillich musste tief Luft holen. Vergessen war, zumindest für diesen Augenblick, der Imageschaden, den etwa die fremdenfeindliche Pegida-Bewegung in Sachsen und speziell in Dresden verursacht hat. Bosch baut ein neues Halbleiterwerk und das in Dresden. Damit kommen zu den 20.000 Jobs, die es im Silicon Saxony, dem Halbleitercluster in Sachsen, schon gibt, noch einmal 700 hinzu. Die neue Chipfabrik ist mit 1 Milliarde Euro die größte Einzelinvestition in der Geschichte von Bosch. Und mit den Subventionen, die von Bund und Land gegeben werden, könnten es bis zu 1,3 Milliarden Euro werden. 200 Millionen davon kommen vom Bund, der Rest vom Land Sachsen, betont Matthias Machnik, Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium.
Das war eine der Grundlagen dafür, dass wir den internationalen Standortwettbewerb erfolgreich sozusagen bewältigen konnten und die Entscheidung für den Standort Dresden gefallen ist.
Kleiner als ein halber Fingernagel sind die Chips, die ab 2021 in Dresden gefertigt werden. Die kleinen Alleskönner finden sich als Drucksensoren in Automatikgetrieben, als Beschleunigungssensor in Airbags und vielen anderen Anwendungen, im Automobilbau wie in modernen Smartphones. Schon heute stecken in einem Auto der Oberklasse 300 bis 400 Chips. Und weil ohne Halbleiter in Zukunft kein autonomes Fahren möglich wäre, weil das Internet der Dinge, Stichwort Industrie 4.0, mit Macht kommt, weil auch Smartphones immer weitere Funktionen übernehmen, ist die Standortentscheidung auch für Bosch ein Meilenstein in der Firmengeschichte, so Bosch-Vorstandsmitglied Dirk Hoheisel.
Wir sehen ja Internet of Things, autonomes Fahren, es ist einfach ein Riesenbedarf an Halbleiter, ist da und wir sehen einfach, dass wir gut dran tun, dass wir das in unseren eigenen Händen halten.
So sieht das auch die Bundesregierung, die 200 Millionen Euro an Subventionen noch von der EU-Kommission genehmigt bekommen muss. Wirtschaftsstaatssekretär Machnik ist aber optimistisch, dass diese Genehmigung erteilt wird. Schließlich habe die EU vor 1,5 Jahren ein Förderprogramm von 10 Milliarden Euro für Projekte von strategischer Bedeutung aufgelegt.
Digitalisierung braucht Schlüsselkomponenten. Eine dieser Schlüsselkomponenten ist die Mikroelektronik. Und deswegen ist es von überragender Bedeutung, dass Deutschland diese Technologie im Bereich der Mikroelektronik am Standort besitzt und in zukunftsweisende Mikroelektronikprodukte investiert.
Machnik ist optimistisch, dass weitere derartig strategische Investitionsentscheidungen folgen werden. So müsse Deutschland auch eine eigene Batteriefertigung für Elektromobile aufbauen und dies in nennenswertem Umfang. Ob Bosch auf diesem Feld einsteigt, will der Konzern bis Jahresende entscheiden.
Bosch investiert Milliarden für eine neue Chipfabrik. Das war Theo Gers und das war's auch für heute in unserem Podcast. In der Technik war Jan Eisenberg. Vom Mikrofon verabschiedet sich Insa Wrede.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter dw.com/wirtschaft.